Hallo und herzlich willkommen zu Flag to Flag, dem deutschen MotoGP Podcast. Hier heute mit der Review zum Australien Grand Prix. Und ich bin heute natürlich mal wieder nicht allein. Der Jan ist natürlich auch wieder mit dabei. Hallo Jan.
Hallo Julian.
Ja, und wie schon erwähnt, mit der Review zum Australien Grand Prix. Marc Marquez verletzt, ja. Das heißt, eine Opportunity für andere Fahrer hervorzutreten aus dem Schatten heraus und die Gelegenheit zu nutzen, dass Marc Marquez nicht da ist. Ja, ich würde sagen, das haben definitiv ein paar Fahrer an diesem Wochenende genutzt. Ein paar haben es nicht genutzt. Das werden wir in der Folge natürlich besprechen. Erstmal hatten wir schwierige Bedingungen in Australien. Das Rennen wurde nach hinten verschoben um eine Stunde tatsächlich. Also auch vor Ort Bedingungen ging es heiß her, ja. Das kann man, denke ich, sagen. Auch auf der Strecke Phillip Island ist ja bekannt für immense Windschattenspiele, die da auf der Stadtziel gerade stattfinden. Generell einfach eine super Strecke, guter Flow. Und am besten geflowt hat an dem Wochenende Raul Fernandes, der den Sieg nach Hause fahren konnte, seinen ersten Grand Prix-Sieg für Aprilia. Bisschen geschuldet durch die Double Long Lap Penalty von Marco Bezzecchi, sonst hätte der wahrscheinlich den Grand Prix am Sonntag gewonnen. Aber egal, er war nach Marco Bezzecchi, das kann man, denke ich, sagen, der zweitbeste Fahrer an dem Rennwochenende. Aprilia so ein bisschen, ja, dominant kann man schon sagen am Wochenende. Aprilia wirklich mega gewesen in den Trainingssitzungen, in den Qualifyings. Da hat Ducati kein Land gesehen mit Alex Marquez, Fabio Gianantonio haben da vorne noch mitgekämpft. Ja, das waren die einzigen beiden Ducatis, die wohl so ein bisschen mitkämpfen konnten. Fermin Aldeguer ist ja irgendwo, glaube ich, P7 oder so rumgefahren. Und die anderen Ducatis, Morbidelli und Francesco Bagnaia, ja gut, der ist, kommen wir gleich noch dazu. Aber die konnten auf jeden Fall nicht mithalten. Ja, also man kann definitiv sagen, Aprilia hat an diesem Wochenende schon mal ein Statement rausgehauen.
Unglaubliche Leistung von Aprilia. Muss man ihn einfach lassen. Jetzt nicht nur mit Bezzecchi, sogar jetzt auch mit Raul Fernandes. Also auf einmal haben wir sogar zwei sehr schnelle Aprilia-Fahrer. Ich denke, dass Jorge Martin zu Hause sich auch denkt, boah, das Motorrad kann schon einiges. Und entweder wird es ihn motivieren, ich denke, es wird ihn motivieren, oder vielleicht auch so ein bisschen auch, ja, er ist jetzt nicht dabei und er kann das so nicht, kann nicht mitfahren. Das ist, glaube ich, auch so ein zweischneidiges Schwert tatsächlich. Aber wo kommt bitte Raul Fernandes her? Also, wir haben ja die letzten Wochenende auch gesprochen und da war ja auch hier und da mal ein Thema gewesen, wo er mal Top 6 oder auch Top 10 oder Top 5 auch mal eingefahren hat, wo er auch schon richtig gute Leistungen absolviert hat, wo wir auch dachten, ja, Raul Fernandes stand lange in der Kritik oder ja, bis heute eigentlich immer noch, muss man sagen. Hat er noch das Talent? Damals ja von der Moto2 hochgekommen, nie wirklich richtig gute Leistung vollbracht, damals bei KTM in seinem Rookie-Jahr, da lief es auch nicht, dann weitere schwierige Jahre und jetzt wirklich die Saison, muss man sagen, ist er viel besser mit dabei. Am Anfang der Saison dachte man immer noch so, wo Ayogura auch noch sehr gut war, wenn der Raul Fernandes jetzt von Ayogura geschlagen wird, das wäre nicht gut für ihn. Aber grundsätzlich kann man sagen, dass Raul den Ayogura schon im Sack hat. Vor allem jetzt nach dem Rennen muss man es auf jeden Fall, nach dem Rennwochenende muss man es einfach sagen. Aber jetzt nicht, jetzt muss man ja sagen, es gibt ja natürlich Sieger, die haben mal, keine Ahnung, durch ein Regenrennen gewonnen, durch schwierige Bedingungen gewonnen, ja. In Phillip Island waren es eher die Möwen, die auf einmal zu schwierigen Bedingungen geführt haben. Da können wir vielleicht auch noch kurz drüber später drüber reden. Aber es war ja kein richtiger, es war kein Regenrennen mit dabei gewesen. Und einfach mit, ja, die hohe Pace von Raul Fernandes war unglaublich stark, ja. Und ich glaube auch, dass er tatsächlich nicht viel langsamer als Bezzecchi gewesen wäre, tatsächlich. Klar, gegen Ende hat er auch ein bisschen abgebaut gehabt. Aber Bezzecchi hat sich auch nicht so einfach getan, die Leute zu überholen, weil Phillip Island ja doch dann eher eine schwierigere Strecke ist zu überholen. Man hat zwar die lange Gerade, aber vor allem Bezzecchi ist eher in den flüssigen Streckenabschnitten sehr stark und weniger beim Bremsen. Da haben wir schon andere Kaliber wie ein Pedro Acosta zum Beispiel. Deswegen, aber Rolf Fernandes hat das Rennen dann doch durchweg, ja, dominiert, kann man sagen, ja. Er hat selbst gesagt, am Ende wurde es ein bisschen schwierig mit dem Reifenabbau. Er hat auch in der letzten Runde, glaube ich, nochmal anderthalb Sekunden, ich glaube, anderthalb Sekunden nochmal auf DJ Antonio liegen lassen. Aber da hat er auch am Ende einfach nur noch verwaltet und hat es dann wirklich mit nach Hause gebracht. Und da muss man sagen, einfach von Rolf Fernandes, er hat auch schon einiges Erfahrung, ne? Ich meine, das ist jetzt auch keiner, der irgendwie jetzt kompletter Rookie ist. Aber dann dennoch das erste Mal so vorne wegzufahren, ähnlich eben auch wie Fermin Aldeguer beim letzten Rennen. Also wir hatten jetzt wirklich zwei richtige Überraschungssieger, kann man wirklich sagen, mit Fermin Aldeguer und Rolf Fernandes. Dass das in dieser Saison noch passieren kann, hätte ich nicht gedacht. Wäre auch sehr interessant gewesen, wenn Marc Marquez dabei gewesen wäre, ob er dort eine Chance gehabt hätte, dennoch. Aber ja, vor allem fürs Trackhouse-Team, für Davide Preview freut es mich enorm und einfach auch für Aprilia. Die haben da einfach ein super Paket.
Definitiv. Ja, du hast die Möwen schon angesprochen. Die haben da schon ein bisschen Spannung auf jeden Fall gesorgt, das kann man, denke ich, sagen. Sind die da einfach auf die Stadt-Zielgerade geflogen. Der Bezzecchi in Iannone-Style hat er die Möwen aus dem Weg geräumt. Einer hat sich noch im Motorrad verheddert und ist da stecken geblieben. Wie der Florian Alt gesagt hat, dass die erste Möwe, wo ein MotoGP-Rennen gewonnen hat, also den Sprint. Also Phillip Island, wie man es kennt, kann man, denke ich, sagen. Und wie du gesagt hast,
die arme Möwe.
Starke Vorstellung von den Aprilia-Jungs, gut gearbeitet. Die haben die Jungs von Ducati ganz schön alt aussehen lassen. So ein Alex Marquez war das ganze Wochenende schon ein bisschen hinten dran. Beim Sprint kurz in Führung gegangen, kurz vor Turn 1. Da habe ich schon gedacht, jawohl, jetzt geht's da vorne raus. Aber dann ging es irgendwie nur noch in die andere Richtung. Im Grand Prix war es dann besser, hat auf jeden Fall gekämpft, war auch mal auf P2. Das konnte er dann aber natürlich nicht halten. Bezzecchi flog heran, auch die Gian Antonio haben ihn dann noch überholt. Die waren dieses Wochenende einfach stärker als Alex Marquez. Aber man muss sagen, Alex Marquez super konstante Resultate, auch wenn er jetzt nicht die Rennsiege einfährt mehr. Man kann definitiv sagen, dass er immerhin konstant ist. Konstant seine dritten Plätze oder jetzt auch Platz 4 in Phillip Island einfährt. Damit hat er seinen zweiten WM-Platz so gut wie sicher. Ich glaube, es ist noch theoretisch irgendwie möglich, aber Bezzecchi ist 100 Punkte hinten dran. Also ich glaube, das wird dann spätestens beim nächsten Wochenende auch rechnerisch ausgeschlossen sein und Alex Marquez wird Vize-Weltmeister werden der Saison. Marco Bezzecchi ist in diesem Rennen auch an Francesco Bagnaia in der Fahrer-WM vorbeigegangen, hat P3 in der WM übernommen. Aprilia hat auch große Töne nach dem Rennen anklingen lassen. Und zwar, sie haben gesagt, sie wollen 2026 dann um die MotoGP-Weltmeisterschaft kämpfen. Also dieses gute Resultat verleitet Aprilia zur Attacke, kann man schon so sagen. Lassen sich dazu großen Predictions, Aussagen, wie auch immer, verleiten. Aber ich denke, nach so einem Resultat kann man auch angriffslustig sein, wobei man natürlich im Hinterkopf haben muss, dass Ducati Speerspitze Marc Marquez dieses Wochenende gefehlt hat.
Ja, ich finde es sehr, also ich finde es komplett legitim von Aprilia, dass sie das als Ziel haben. Ich denke, die Saison haben sie auf jeden Fall nochmal einen großen Schritt gemacht. Also auch schon in den Zeiten, wo noch Aleix Espargaró bei Aprilia gefahren ist. Da ging es ja wirklich kontinuierlich bergauf. Ich meine, Aleix Espargaró ist mit, wenn vielleicht sogar die Person, die Aprilia groß gemacht hat, kann man eigentlich schon sagen, mit dem ersten Podium, mit dem ersten Sieg. Was heißt mit dem ersten, aber halt eben wieder in dieser neuen Ära. Und deswegen kann Aprilia dort auf jeden Fall, denke ich, mitfahren nächste Saison. Man muss natürlich abwarten, wie sich jetzt auch die Testfahrten so entwickeln. Wintertests werden sehr interessant werden. Da muss man von Anfang an gut mit dabei sein. Ich finde es auch gut, dass das Kundenteam von Aprilia auch mit jetzt Raúl Fernández einfach vorne mit dabei ist. Auch ein Ayogura kann eventuell nächste Saison dann nochmal einen Schritt machen. Dann kommt der vielleicht auch wieder so mehr Richtung Top Ten. Die haben ein starkes Motorrad. Auch jetzt schon auf verschiedenen Strecken waren sie ganz gut mit dabei. Vor allem Bezzecchi gefällt mir eben auch einfach fahrerisch super, ja. Also der hat sich wirklich sehr, sehr gut gemacht. Das muss man wirklich sagen. Natürlich bitter jetzt gewesen mit der Double Long Lap, aber da hat er selbst gesagt, ja, die Long Lap, die akzeptiert er. Das finde ich auch richtig so, weil die hat er auch verdient. Und mit Raúl Fernández jetzt auf dem aufsteigenden Ast, aber ich würde da mal jetzt noch so, vor allem bei Raúl Fernández, würde ich jetzt mal noch so ein bisschen, weil ich habe schon einige Artikel gesehen mit, ja, Raúl Fernández jetzt Spitzenfahrer. Ja, das wird wahrscheinlich so eine Sache sein wie Fermín Aldeguer, gehe ich mal davon aus. Der hat letztes Rennen auch gewonnen und war jetzt bei dem Rennen wieder nirgendwo. Ich glaube, der ist ausgeschieden, ne? Oder? Ah, ne, sind ausgeschieden, aber 14. da gewonnen. Ja. Das war es jetzt auch nicht so. Deswegen war auch bei Raúl jetzt mal, ne, Fuß vom Gas nehmen, mal abwarten. Aber natürlich ist das für ihn persönlich auch ein riesiger Meilenstein, das erste MotoGP-Rennen zu gewinnen. Und irgendwo hat er sich auch verdient. Und ja, ich würde es einfach für Aprilia wünschen, dass sie nächstes Jahr genauso konkurrenzfähig sind. Und auch dort mit den Ducatistis auf jeden Fall mitteilen können.
Ja, Raúl Fernández ist jetzt auch 10. in der Weltmeisterschaft und noch 20 Punkte in der Fabio Quartararo auf Platz 9. Also da könnte vielleicht in der WM auch noch ein bisschen was gehen für Raúl Fernández, wenn er den Schwung mitnehmen kann des Sieges und vielleicht im nächsten Rennen so weiterfährt. Aber wie du schon gesagt hast, kann auch sein, dass er einen Fermín Aldeguer macht und dann im nächsten Rennen auch einfach wieder verschwindet. Das hat man schon öfter diese Saison, dass ein Fahrer am Wochenende bockstark war und am Wochenende war er dann am nächsten Wochenende war er dann im Nirgendwo. Das ist auch die MotoGP heutzutage irgendwie. Manchmal kommt ein Fahrer da irgendwie an einem Rennwochenende und ist auf einmal brutal stark, keiner weiß wieso. Und ist dann am nächsten Wochenende eigentlich wieder in dem Gefilde, wo er sich immer aufhält. Also, ich glaube, da hat dieses Wochenende auch schon vieles zusammengespielt für Raúl Fernández, die Aprilia, wo gut ging. Die Long Lap Penalty von Bezzecchi und so weiter und so fort. Das muss man aber natürlich dann erstmal so nach Hause fahren. Also Chapeau, Hut ab an Raúl Fernández. Ja, dann Fabio Gianantonio. Fabio Gianantonio ist Zweiter geworden. Beste Ducati. Wie schon erwähnt, konnte an diesem Wochenende nicht ganz mithalten. Einer, der wo an dem Wochenende gar nicht mithalten konnte von Ducati, ist mal wieder Pecco Bagnaia gewesen, der im Sprint eigentlich letzter geworden ist. Also er hat im Sprint wirklich gar kein Land gesehen, wurde nur nicht von Pirro überholt, weil er das einfach aus Respekt nicht getan hat. Aber das ist auch schon, denke ich, eine ja, schwierige Lage gewesen, wenn dann wirklich ein Testfahrer reinkommt und er ist viel schneller als du. Es ist schon wirklich brutal, denke ich. Im Sonntag lief es dann ein bisschen besser, aber auf einem niedrigen Niveau, wenn man ehrlich ist. Finde auch die Schönrednerei nach dem Rennen ein bisschen zu viel. Also dass der Francesco Minaya sagt, ja, lieber stürze ich, anstatt letzt zu werden, dass das so als großes so Kampfgeist und so. Also ja klar, stürzt man vielleicht lieber als Letzter zu werden, aber eine Werks-Ducati, ein zweimaliger Weltmeister Francesco Bagnaia sollte eigentlich gar nicht in die Situation kommen, um Letzter zu werden. Also das ist schon sehr skurril, meiner Meinung nach. Da läuft auf jeden Fall einiges falsch. Und also ich denke, wenn das so weitergeht, das ist nicht mehr lang tragbar, was Francesco Bagnaia da veranstaltet. Ich meine, Fabio Gianantonio fährt ja dasselbe Bike wie Bagnaia und ist einfach, hat gute Pace gehabt, über das ganze Rennwochenende gesehen, im Sprint und im Rennen. Und Bagnaia guckt da irgendwo, keine Ahnung warum, ist zig langsamer als der Rest der Welt, hat Schwankungen in den Rundenzeiten von ein paar Sekunden pro Runde, wo er in einer Sekunde mal schneller in einer und mal langsamer fährt. Stell mal vor, in der Formel 1 würde Lando Norris auf einmal 2 Sekunden langsamer pro Runde fahren, dann fährt er wieder 1 Sekunde schneller, dann fährt er wieder 3 Sekunden langsamer, dann fährt er wieder 2 Sekunden schneller. Also das ist irgendwie sehr, sehr komisch. Und ich denke, da können einem nur die Worte fehlen, was da eigentlich vor sich geht.
Ja, hast du eigentlich ganz gut auf den Punkt gebracht. Also das, was mich eigentlich am meisten... Ich meine, dass ein Pecco Bagnaia mal hinten rumfährt, ich denke, das haben wir jetzt schon öfters gesehen in der Saison. Zumal ja der Freitag war ja eigentlich noch okay gewesen. Also ich glaube, der ist auch direkt in Q2 gekommen, meine ich, ja. Auf Platz 9, das war eigentlich okay. Startplatz 11 war es gewesen. Halt nicht gut, aber jetzt ist halt nicht gut, aber jetzt auch keine Komplettkatastrophe. Ich meine, er ist schon mal vom Platz 21 ins Rennen gegangen. Aber dann auch das Interessanteste oder das Verrückteste ist einfach diese Schwankungen. Also Florian Alt am Sky-Mikro, der hat immer mal wieder da gesagt, ja, wie du gesagt hast, 2 Sekunden schneller, dann war er wieder langsamer, dann wieder schneller und das kann halt nicht sein, weil Florian Alt sagt eben auch, also das Setup vom Motorrad ändert sich nicht Runde für Runde und dass es da vielleicht sogar eher ein mentales Problem gibt. Bei Pecco wurde in den Raum geworfen. Das würde ich aber auch nicht so ganz verstehen, weil gar der Sprint, der war eine Katastrophe, ne? Aber der Sprint, da läuft es irgendwie für Pecco eh nie. Im Rennen war es am Anfang auch komplett Katastrophe. Ganz weit nach hinten gefallen. Dann hat er irgendwie ein bisschen Pace gefunden. Ist dann irgendwann am Quartararo vorbeigegangen, der eben wieder sehr weit zurückgefallen ist. Aber dann dieser Sturz, weil er halt eben irgendwie gesagt hat, ja, er hat gepusht. Wäre angeblich auch teilweise schneller gewesen als Pedro Acosta, der am Ende Fünfter geworden ist. Also das ist einfach komisch. Ich verstehe das nicht, warum Fahrer auf einmal, das ist so, jetzt konzentriere ich mich mal eine Runde, ne, für eine Runde und dann die nächste Runde, ja, lass ich es wieder sein. Weißt du, so irgendwie, es ist ganz komisch. Normalerweise muss man über 20 Runden lang die Konzentration, also ich, das ist kein Konzentrationsproblem, also das kann ich mir fast nicht vorstellen, weil es ist ganz komisch und die Ducati-Leute wissen es wahrscheinlich selber nicht. Auf jeden Fall hatte die Ducati-Führungsebene an dem Rennwochenende seit langem mal wieder nichts zu feiern. Also ganz seltsam und dann auch so ein bisschen mit dem Galgenhumor, ja, am Ende besser nicht letzter werden, besser stürzen als letzter werden. Ja, also ich meine, in dem Sinne, er wäre ja nicht letzter geworden, also ja. Aber Pecco Bagnaia ist eh eine Sache für sich und wenn das nicht besser wird jetzt gegen Ende der Saison oder spätestens bei den Testfahrten oder ich weiß nicht, dann kann ich mir auch vorstellen, dass sie den einfach rausschmeißen, bin ich ehrlich. Das kann ich mir wirklich vorstellen, weil Gigi Danilnia hat ja auch schon gesagt, seine Geduld ist auch langsam am Ende. Er konnte sich jetzt durch das Japan-Rennen, hat er gefühlt wieder so ein paar Pluspunkte bekommen, die jetzt aber wieder nach und nach wieder runtergehen. Also sein Konto ist gefühlt jetzt wieder auf Null.
Ja, definitiv. Und Ducati hat gute Fahrer in ihren eigenen Reihen. Die haben Alex Marquez, der wo Vize-Weltmeister wird, mit 100 Punkte Vorsprung auf den Dritten. Die haben Fermin Aldeguer, ein Supertalent. Also die könnten da auch, die brauchen ja eigentlich, neben Marquez brauchen sie eigentlich nur eine sichere Nummer 2, wo keine katastrophalen Resultate wie der Bagnaia einfährt, sondern einfach nur konstant ordentlich gut punktet. Ich denke, so ein Fahrer wäre Alex Marquez definitiv. Der könnte sich definitiv unterordnen bei Ducati. Der denkt auch, der hat jetzt gesehen dieses Jahr, gegen seinen Bruder ist eigentlich kein Kraut gewachsen. Generell gegen Marc Marquez ist kein Kraut gewachsen sowieso in dem gesamten WGP-Feld. Also, und ich denke, das wäre dann auch ein starkes Team für nächste Saison. Da bräuchte Ducati erstmal wenig Sorgen machen, was die Fahrerpaarung angeht. Aber mit Pecco so in die nächste Saison zu gehen, vor allem wenn die Konkurrenz wirklich näher kommt nächste Saison, dann ist das schon sehr, sehr fahrlässig, weil da brauchen wir vielleicht auch jemanden, wo Marc Márquez im WM-Kampf vielleicht unterstützt, wenn die anderen Hersteller aufholen. Das kann der Pecco, der ist ja so weit weg von der Musik, das ist ja Wahnsinn. Von dem her, ja, wie du gesagt hast, also, dass sie den Ball einfach rausschmeißen, vor die Tür setzen, das wäre, also, das ist schon krass, aber ich meine, zeigt auch, wie schnell es in der MotoGP gehen kann. Vor einer Saison noch im WM-Kampf, im Kampf um seinen dritten WM-Titel in Folge gewesen und jetzt eine Saison später fast arbeitslos irgendwie so gefühlt. Also, das ist wirklich schon erstaunlich, wie schnell das alles gehen kann in der MotoGP. Wir hoffen natürlich, dass es sich irgendwie wieder berappelt. Aber ja, so langsam scheinen da irgendwie die Lichter auszugehen. Aber ja, wir hoffen einfach, dass es sich wieder berappelt. Wenn auch das, ja, sehr, sehr, da brauchen wir schon sehr viel von, dass sie das in den nächsten Rennen besser wird. Ja, dann haben wir einen spannenden Kampf auch noch um die Pole gesehen. Fabrik Quartararo hat sich die Pole gesichert. Irgendwas davon mitnehmen konnte dieses Wochenende allerdings wieder nicht. Wieder das alte Yamaha-Bild wurde zurückgereicht bis zum geht nicht mehr. Also war Kanonenfutter für die anderen. Am Ende Grand Prix nur Platz 11 von der Pole gestartet. Ja, also da geht hier von Yamaha-Seite aus im Rennen definitiv nichts. Wurde sogar noch von seinem Teamkollegen Alex Rins überholt. Also Alex Rins kann die starke Leistung bestätigen. Von Indonesien, kann darauf aufbauen. Und auch mal schön, wie Alex Rins in den Top 10 zu sehen. War ja letztes Wochenende auch schon, aber dieses Wochenende mit dem 7. Platz, da kann er, denke ich, zufrieden sein. Fabio Quartararo, ja, irgendwie, die Yamaha hat ja ein bisschen bessere Pace gehabt anscheinend. Also Alex Rins ist 7., Quartararo 11., Quartararo halt auch von der Pole gestartet. Ja, die Frage ist, woran liegt das, dass Quartararo, und es ist wirklich immer Quartararo, der in jedem Rennen irgendwie erste Reihe startet und dann, keine Ahnung, verliert er erstmal einen Haufen Positionen. Da, ja, lässt sich auch, muss man sich auch die Fragen fahren lassen, warum das so ist, weil irgendwie ein bisschen Pace scheint das Bike ja trotzdem zu haben.
Ja. Quartararo mal wieder im Qualifying brillant, also im Qualifying top, im Rennen flop. Das ist ein altbekanntes Problem. Jetzt muss man sagen, dass sogar Alex Rins mit P7 eigentlich am Ende deutlich vor Quartararo war, muss man sagen. Also Rins hat 10,6 Sekunden zum Führenden. Und Quartararo hat 16,9, also 17 Sekunden. Das ist fast 7 Sekunden, die Rins vor Quartararo war. Das haben wir wirklich schon nicht oft gesehen. Der Rins war so ein bisschen, war nicht so in dem Blickfeld wie in Indonesien. Aber das Ergebnis war besser. Ich glaube, Platz 7 ist sein bestes Saisonergebnis. Er ist meiner Meinung nach ein relativ unauffälliges Rennen gefahren. Ich habe am Ende so gesehen, boah, Alex Rins 7., okay. Ist nicht so aufgefallen wie in Indonesien, weil er da ja eben auch von PS4 gestartet ist. Ich glaube, hier im Rennen, ich weiß gar nicht, von wo er da gestartet ist, 12. oder so. Irgendwie in dem Bereich. Nee, aber sehr gut. Und Quartararo, ich weiß es gar nicht, ich glaube, dem ist auch am Ende einfach der Reifen eingegangen, würde ich jetzt mal sagen. Also das ist der einzigste Grund, warum ich das jetzt so sehen würde, dass er so viel zurückgefallen ist. Ich meine, er ist ja schon mal öfter zurückgefallen, aber hier hat er jetzt wirklich sehr viel verloren am Ende. Jack Miller leider gestürzt, der war ja eigentlich auch ganz gut vorne mit dabei. Leider im Sprint das Podium verpasst. Hätte ich ihm gern gegeben, das Podium, das wäre echt schön gewesen. Jack Miller einfach ein cooler Typ, den will man einfach sehen, den braucht er einfach die MotoGP meiner Meinung nach. Ich sehe gerade, Jack Miller ist aber, ist der am Ende noch weitergefahren? Sieht so aus. Der ist hier bei mir 14. mit 55 Sekunden Rückstand tatsächlich. Okay. Hat dann am Ende ja sogar
aber
noch...
Bei mir ist er nicht klassifiziert hier im Rennen. Also auf Platz 5 liegen.
Ne, ich
bin.
Okay. Ja, okay. Nee, aber okay, ja, ich habe mich gerade hier verdrückt gehabt, ja, ist richtig, ich war kurz bei Indonesien, ich habe gerade hin und her gewechselt. Nee, ist richtig. Nee. Nee, aber Quartararo muss man sich eben schon so langsam mal Gedanken machen, warum das immer so der Fall ist, weil diese Qualifying Pace ist ja wirklich, ja, die ist einfach Wahnsinn auch, also wie er das immer, das ist einfach ein Qualifier, meiner Meinung nach. Wenn er das richtige Bike hat und das Gefühl, dann ist das wirklich echt Wahnsinn. Ja. Ansonsten, Jack Miller war auch ganz gut dabei, wie ich gesagt habe. Miguel Oliveira leider wieder, ja, ein sehr unauffälliges Rennen gefahren. Der wechselt ja jetzt auch in die Superbike. Ich glaube, das hast du ja auch mitbekommen. Ich glaube, der wird da nicht mehr so viel machen jetzt im letzten Rennen.
Ja, das denke ich auch. Ja, wie du gesagt hast, Miguel Oliveira wechselt in die Superbike. Jack Miller gestürzt. Natürlich bitter an einem Heimwochenende für Jack Miller jetzt stürzen, aber er war ja eigentlich gut dabei. Von daher kann er das, denke ich, mitnehmen und vielleicht nochmal in den letzten Rennen angreifen. Ja, sonst haben wir auch an dem Rennwochenende wieder ja Acosta gesehen, wo ein bisschen vorne mitgemischt hat. Ist dann am Ende auch wieder ein bisschen zurückgefallen. Honda konnte an diesem Wochenende nicht ganz an ihre vorherigen Leistungen anknüpfen. Das ist, denke ich, auch klar zu sehen gewesen. Und ja, Fermin Altekäfi auch schon vorher angesprochen. Irgendwo im Niemandsland, kann man fast schon sagen, ja. Hat er keine große Pace oder so gehabt. Wie auch die Testfahrer nicht. Jaume Cachanca und Michael de Pyro haben da hinten wohl ein einsames Duell gehört, über 50 Sekunden sind beide zurück gewesen. Lorenzo Sabatori, sogar der beste Testfahrer gewesen, der ist 16 Sekunden vor ihm gewesen, also auch interessant, dass sich da ein Duell der Testfahrer durchgesetzt hat. Ja, wir haben an diesem Wochenende, wie man vielleicht am Grid schon sehen konnte, einige Verletzte. Marc Marquez fehlt natürlich, Jorge Martin fehlt, also das MotoGP-Lazarett weiterhin, ja, sehr gefüllt. Paulus Bagaro kann man vielleicht noch hervorheben als Ersatzfahrer, wo für Merck Vinales eingesprungen ist. Also man muss sagen, wir haben ein sehr, sehr prominentes MotoGP-Lazarett momentan. Aber Paulus Bagaro mit P10 hat gesagt, er war mit seiner Freundin irgendwo shoppen. Und als er den Call da gekriegt hat, in Phillip Island zu fahren. Also das ist auch eine interessante Anekdote. Ja, nur ein bisschen hinter Nea Bastianini und Brad Binder ins Ziel gekommen. Also Paulus Bagaro noch voll im Saft. Und ja, ich denke, das kann man definitiv hervorheben. Starke Leistung von Paul.
Absolut, der war ja wirklich das ganze Rennwochenende, ist auch direkt in Q2 gekommen. Der war das ganze Rennwochenende sehr schnell. Der war auch, der war teilweise sogar zweitbeste KTM. Ich denke, das kann man so sagen. Ich meine, am Ende war er nicht so weit weg von Bastianini und Binder, gesagt hast. Jan Poules Bagaro ist, denke ich, wirklich auch für die Zukunft wirklich jemand, ja, der ist halt immer noch sau schnell, ne? Also ich finde das wirklich, das muss man wirklich hervorheben, diese Leistung, weil das ist schon krass. Du wirst dann angerufen, ajo, ne? Ich bin zwar gerade irgendwo in, keine Ahnung, irgendwo am Shoppen, aber komm schon bitte Wochenende Australien, einer der schnellsten Strecken im MotoGP-Rennkalender, und fährst mal da. Ohne jegliche vor, so, einfach so, ne? Und das ist halt dann schon krass, ne? Also das ist. Da sieht man einfach, was das für Maschinen sind. Und ein Paulus Bagaro würde ich tatsächlich einfach auch aufgrund seiner Leistung, das war jetzt nicht das erste Mal, der war ja auch schon mal eingesprungen und hatte dort auch schon eine sehr gute Pace. Den würde ich einfach wieder sehr, sehr gerne im Stamm, in einem Stammcockpit sehen, bin ich ehrlich. Weil ich glaube, der hat noch mega die Pace. Und der kann da die Leute auf jeden Fall noch aufmischen. So ein Brad Binder, ich meine, ja, der ist jetzt Achter geworden, aber auch wieder, ja, deutlich hinter Pedro Acosta. Acosta einfach mit Abstand die Speerspitze bei KTM. Bastianini auch zwar okay mit P9, 7 Punkte, aber da haben wir Bastianini auch schon mal besser gesehen, ja. Jetzt in den letzten Rennen, seit seinem letzten Podium, glaube ich, in Barcelona, haben wir auch nicht mehr so viel gesehen von Bastianini. Ja, deswegen, die beiden sind auf jeden Fall hinter Pedro Acosta deutlich. Und dass dann Pol Espargaró nur gar nicht weit weg ist, das ist schon wirklich bemerkenswert. Und Vinales, ja, wünschen wir gute Genesung. Der hat ja auch Probleme mit der Schulter. Mal gucken, was das auch für ein Ding bei Marquez wird. Da habe ich schon irgendwelche Artikel gelesen, ja, da kann schon ziemlich lange jetzt ausfallen. Also sie wissen auch nicht, ob er nochmal kann überhaupt fahren. Selbst Valencia scheint Saisonfinale, scheint eher unrealistisch. Also da müssen wir mal abwarten, was dort passiert.
Auf jeden Fall. Gut. Also, das ist jetzt nicht mehr so wichtig, dass er die Saison noch fährt. Er ist schon Weltmeister, aber so ein Test Valencia wäre nicht schlecht, wenn er den mitmachen würde, aber auch selbst. Also, ich sag ehrlich, Marc Marquez, der hat so viel Klasse. Also, ich glaube jetzt nicht, dass da irgendwie ein Test, wo er in Valencia nicht fahren würde, dass ihn das jetzt irgendwie so umbringen wird und dass er nächste Saison gar keine Chance hat, um die WM zu fahren. Also, ich denke, der wird sich schon auf die Recovery fokussieren und ist nächstes Jahr dann, denke ich, da. Also da brauchen sich die Konkurrenten keine Hoffnung machen, dass irgendwie Marc Marquez oder so geschwächt ist dadurch. Also im Gegenteil, denke ich, er wird wie immer stark zurückkommen und direkt sofort wieder auf Pace sein. Ja, ich denke, wir können uns noch kurz den WM-Stand angucken. Marc Marquez ist ja schon sicher Weltmeister. Alex Marquez 97 Punkte vor Bezzecchi. Wie schon erwähnt, Bagnaia überholt. Den hat er gleich mal mit 12 Punkten distanziert. Und vielleicht Pedro Acosta in Schlagdistanz. Der liegt 41 Punkte hinter Bagnaia. Könnte da vielleicht noch was gehen. Mal schauen. In den nächsten Rennen sind noch 3 Rennen. Man darf nicht vergessen, immer Sprints. Das heißt, es ist eigentlich noch aufholbar, der Rückstand, das kann man, denke ich, so einschätzen, dass es definitiv aufholbar ist. Wie schon erwähnt, Rolf Hernandez macht einen Sprung in die Top 10. Johann Zarco, also ja, da lief irgendwie ja gar nichts mehr zusammen in den letzten Rennen, auch schon seit Monaten gefühlt ist der irgendwie, keine Ahnung, irgendwo und nirgendwo. Und das sieht man jetzt auch langsam in der WM. Also er wird immer weiter zurückgereicht. Er hat noch 128 Punkte. Das wird auch für die anderen, denke ich, schwer einzuholen sein, die wo hinter ihm sind. Also Brad Binder 126, Luca Marini 120, aber danach schon Nea Bastianini 96. Also da hat er einen kleinen Puffer, aber gut, ob er jetzt 11. oder 13. wird, ist, denke ich, egal. Das Einzelhighlight. Der Sieg in Levau bleibt, denke ich. Und ja, Shankar Chandra hat dieses Wochenende keine Punkte geholt. Wurde auch ja bestätigt, dass er nächste Saison nicht mehr fahren wird. Diogo Moreira würde ihn natürlich ersetzen, was ein offenes Geheimnis war. Musste nur noch eigentlich bestätigt werden. Das heißt, Shankar Chandra offiziell raus. Und ja, also ich denke, Bezzecchi wird den 3. Platz in der WM halten können. Francesco Bagnaia muss wirklich aufpassen, dass er dann auch nicht ja, den Platz an Acosta verliert.
Ja, 41 Punkte, ich denke. Ja, wobei, ja doch, es ist eigentlich, wenn der Bagnaia so weiterfährt, kann der Acosta da, denke ich, sogar definitiv noch rankommen, weil durch den Sprint, wie du gesagt hast, und durch die Hauptrennen, wenn der Bagnaia nochmal so ein komisch blödes Rennwochenende hat und der Acosta da mal schnell über 20 Punkte macht, dann ja, kann er schon gehen. Ansonsten, ja, Johann Zarco, leider, ja, enttäuschende letzte Monate, muss man leider sagen. Ich meine, ich mag Johann Zarco sehr. Ich finde, Johann Zarco ist ein unfassbarer Fahrer, meiner Meinung nach. Und ich denke, dass ich auch mehr oder weniger so ein bisschen, jetzt nicht unsterblich, aber hat schon dort ein ordentliches Ausrufezeichen gesetzt in Le Mans. Der hatte wirklich da diese Rennwochenende in Le Mans und dann Silverstone mit dem Podium. Da war er wirklich auf seinem unfassbaren Hoch. Jetzt in Australien war wieder nicht gut. Eine Strecke, wo er auch schon, wo er seinen ersten MotoGP-Rennsieg eingefahren hat. Ja, ich denke, er muss sich irgendwie mal wieder fangen. Wenn das jetzt diese Saison nämlich klappt, sind wir ehrlich, das wird ihm keiner übel nehmen. Wie du sagst, er hat dieses Einzelhighlight und da ist er einfach, ja, er ist die beste Honda. Wobei Marini könnte ihn eventuell sogar noch einholen, oder? Wie hast du gesagt? Zarco 128 Punkte. Marini 120, glaube ich, hast du gesagt.
Ja.
Ja, da kann der Marini den Zarco auf jeden Fall noch überholen, aber dennoch ist das in Ordnung, ja. Ich hoffe, er fängt sich nochmal und spätestens dann, wenn die nächste Saison losgeht, muss er wieder von vorne, was heißt von vorne, aber muss er wieder einen Neustart finden und dann kommt er auch bald wieder zurück. Also da würde ich mir keine Gedanken machen. Ja, Somkhya Chhantra ist raus, Diogo Monreal nächstes Jahr gesigned. Somkhya Chhantra geht jetzt in die Superbike bei Honda, glaube ich. Ja, bei Honda müsste das sein. Ja, das denke ich in Ordnung. Ja, Chhantra einfach nicht die Leistung gebracht, die man, wobei, ich hätte jetzt gesagt, die man erwartet hat. Ich weiß nicht, man hätte wahrscheinlich schon erwartet, dass er ein bisschen besser ist, weil man eben auch gedacht hat, ja, nach Nakagami, ja, da wird es dann schwerer noch, wie soll ich sagen, dass es noch schlechter wird, aber ja, was heißt schlechter? Ich denke, Chandra kann man eben auch, ja, keinen so großen Vorwurf machen. Ich denke, er war auch viel verletzt gewesen, das muss man auch sagen. Er hat dennoch ein paar Punkte gesammelt, ja. Das muss man dennoch sagen. Und ja, ansonsten bin ich mal gespannt. Ja, Acosta Bagnaia ist wahrscheinlich noch so das, ja, mehr oder weniger heißeste Duell. Oder wenn sich der wie heißt es, wenn sich der Bagnaia wieder fängt, was natürlich auch möglich ist, dann natürlich auch wieder gegen Bezzecchi, ne? Das ist natürlich auch ganz klar.
Ja, der MotoGP-Tross, der zieht nächste Woche direkt wieder weiter nach Malaysia. Back-to-back Rennwochenende. Dann geht es in den letzten drei Rennen der Saison. Der Malaysia Grand Prix steht an auf dem Sepang International Circuit. Der Sepang International Circuit ist natürlich ja, eine sehr, sehr interessante Rennstrecke gewesen. Sehr, sehr viel Historie auch. Natürlich bei allen Fans im Hinterkopf der Rossi-Marquez-Clash von 2015, also historische Momente auf dieser Strecke, die kreiert wurden. Also Marc Marquez wird da ja noch abwesend sein. Also das heißt, keiner der Protagonisten von 2015 am Start, aber wir haben andere Protagonisten am Start. Rolf Fernandez hat sich in Philipp Island hervorgetan. Und vielleicht wird es ja ein anderer in Malaysia tun.
Kann durchaus sein. Also man merkt einfach, wenn Marc Marquez nicht dabei ist, da wird es auf einmal offener, ne? Also klar, man kann jetzt sagen, okay, Bezzecchi oder so, der wird wahrscheinlich auch wieder vorne mitfahren, aber ansonsten ist das sehr, sehr offen. Eher sogar ein Alex Marquez, weil ein Alex Marquez hat, glaube ich, seinen ersten Sprintsieg eingefahren in Malaysia, oder? Ich
Ja,
glaube.
ich glaube, ja. Ich weiß nicht, ob er vor 2 Jahren mal
War es
Zweiter geworden ist
Malaysia?
im Sprint oder so.
Oder sein zweiter? Oder war
Aber
es sein erstes Sprintpodium? Kann auch
ich
sein. Aber
glaube,
irgendwas.
er hat 2023 hat er in Silverstone den ersten Sprint gewonnen.
Ja.
Und
Aber Malaysia war auch irgendwas.
Malaysia, glaube ich, hat er auch einen Sprint gewonnen. Aber das Hauptrennen hat dann Bastianini gewonnen, glaube ich,
Ja.
auf der Party. Aber auf jeden Fall Alex Marquez liegt die Strecke, das kann man nicht,
Ja, das
kann man
kann
nicht
sein,
sagen.
dass Alex Marquez dort an dem Rennwochenende auch wieder vorne mit dabei ist. Und hoffen wir natürlich, dass wir ja, einen spannenden Fight haben. Ich denke, das hört sich jetzt komisch an, aber ja, die Konkurrenz muss das ja schon irgendwie nutzen, dass der Marquez nicht da ist. Wir wünschen dem Marquez natürlich gute Genesung, dass er schnell wieder zurückkommt. Aber ja. Die letzten drei Rennen haben wir dann mal noch einiges an Spannung. Also zumindest jetzt nicht mehr in der WM, aber in den Rennen eben.
Definitiv, darauf können wir uns freuen, auf spannende Momente. die wo in den letzten Zügen der MotoGP-Saison noch auf uns warten. Ich würde sagen, das war's von heute von Flag to Flag, dem deutschen MotoGP-Podcast. Aber liken und abonnieren, wenn ihr es noch nicht getan habt. Und folgt uns auch auf Instagram, auf Social Media, das wäre sehr, sehr cool. Und dann würde ich sagen, wir sind raus, haut rein und ciao.
Ciao.
Dieser Podcast wird vermarktet durch die Podcastbude.